So, hier sitze ich also mit unserer heutigen Predigerin Dorit, Dorit Günther. Ich weiß nicht, wie gut ihr alle sie kennt, deswegen haben wir gesagt, wir fangen mit ein paar persönlichen Fragen an. Da habt ihr Gelegenheit, sie noch ein bisschen kennenzulernen. Dorit, du bist verheiratet mit Waldemar, der hier vorne rechts sitzt. Ihr wohnt in Eppstein, so viel verrate ich schon mal. Aber wo kommst du eigentlich her? Wo bist du geboren?
Also geboren bin ich tatsächlich ein bisschen weiter weg in Tübingen, im Schwabenländle. Da habe ich die ersten 2 Jahre meines Lebens gelebt, habe auch das Sprechtempo von da übernommen. Ich werde mich bemühen, heute das Sprechtempo etwas langsamer zu gestalten, als ich es als kleines Kind gelernt habe. Genau, aber ich komme aus dem Schwabenländle.
Das finde ich gleich sehr sympathisch, wirklich. Wie ist dein beruflicher Hintergrund? Was machst du beruflich?
Ich bin gelernte Betriebswirtin. Allerdings habe ich so ein bisschen geswitcht und arbeite mittlerweile als, sagen wir offiziell, pädagogische Mitarbeiterin in einem Reitschul- und Reittherapiebetrieb. Sprich ganz viel mit Menschen, mit Kindern, mit Erwachsenen und auch mit Tieren, Hunden, Pferden, Hühnern, alles Mögliche. Genau, und das gefällt mir sehr gut.
Das klingt ja gar nicht so nach Beruf, Anstrengung, sich verausgaben in einem Bereich, wo man, keine Ahnung, Büroarbeit hat und dringend Ausgleich braucht. Aber du hast doch sicher noch Hobbys, du hast sicherlich auch Freizeitbeschäftigungen. Was machst du da in deiner freien Zeit?
Also ich verbringe generell gerne Zeit mit Menschen, auch mit Pferden. Ich reite gerne und ich bin auch sehr gern kreativ. Also was ihr vielleicht auch schon mitbekommen hattet bei der Gemeindefreizeit, der Makramee-Workshop. Ich liebe das, da Schmuck zu machen, Wandteppiche zu machen, alles Mögliche und tobe mich da so ein bisschen auf.
Super, klingt faszinierend. Und jetzt sitzt du heute hier und möchtest uns was von deinem geistlichen Werdegang weitergeben. Wann ist dir denn zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass du Gottes Kind bist?
Also als Kind habe ich mich generell sehr sicher und sehr geborgen bei Gott gefühlt. Also wenn ich irgendwie im Kinderzimmer was verlegt hatte und habe es nicht wiedergefunden und dachte, ich habe es verloren, dann habe ich gebetet und habe gehofft und gewusst, dass Gott mir hilft, es wiederzufinden. Und es war irgendwie leicht, als ein Kind auch ein Kind Gottes zu sein. Aber als Teenie, da war es irgendwie schwieriger. Da wollte ich als Teenie nicht nur Kind sein. Das hat mir irgendwie nicht gereicht. Ich wollte mehr, ich wollte was anderes, ich wollte was Eigenes. Und das hat dazu geführt, dass mit der Zeit mein Leben ein Scherbenhaufen war. Ich habe mich so gefühlt, wie Bina das von Zachäus beschrieben hat in der Predigt letzten Sonntag. Ich habe mich total einsam gefühlt in einer großen Studentenstadt. Ich habe mich irgendwie auch traurig gefühlt über zerbrochene Beziehungen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht genug. Und in meinem Studium bin ich auch ein Versager. Und letztlich stand ich da an einem Wendepunkt in meinem Leben und war kurz davor, mein Leben vor die Wand zu fahren. Und da ist mir ein Satz in den Kopf gekommen. Und in dem Moment wusste ich, dieser Satz, der ist nicht von mir. Und dieser Satz, der entscheidet. Und der Satz war eigentlich eine Frage oder eine Feststellung und eine Frage. Es war, du bist doch mein Kind. Reicht dir das denn nicht? Und jetzt wäre es cool, wenn ich sagen könnte, ich habe geschrien, ja, na klar, reicht mir, super, alles gut. Aber ich war trotzig und ich habe gesagt, nee, reicht mir nicht. Ich stecke hier mitten in der Krise und du lässt es zu und du tust nichts und du hilfst mir nicht. Und wie geht's denn jetzt weiter? Und ab dem Moment ist mein Leben rasant bergab gegangen.
Und wie ging das dann weiter? Wie hat diese Begegnung, dieser Satz sich weiter ausgewirkt?
Im Rückblick würde ich sagen, dass Gott mich trotzdem in der ganzen Zeit begleitet hat und auch immer gut war. Ich konnte das nur nicht sehen. Es war so, er hat mich vor maximalem Schaden bewahrt. Und er hat mir immer wieder Leute an die Seite gestellt, Christen, gläubige Menschen, die einen lebendigen Glauben hatten, die mich immer wieder zu ihm hingezeigt haben, immer wieder zu ihm hingeführt haben. Und letztlich hat mich Gott aus diesem Tal rausgeholt. Und von da an ging es leichter weiter. Es war irgendwie eine gute Phase. Es war leicht, dankbar zu sein. Es war leicht, in der Bibel zu lesen. Es war leicht, Gott zu loben. Aber ich habe halt nicht so viel vorgesorgt. Aber ich durfte erleben, in meinem FSJ an einer Grundschule, wie Kinder zu mir gekommen sind, voller Vertrauen, bedingungslos, die kannten mich noch nicht mal und sind auf mich zugerannt und haben mich umarmt und haben gesagt, oh, du bist heute wieder da, wie schön. Und das hat mir wieder näher gebracht, was es heißen kann, auch Kind Gottes zu sein, dass ich so vertrauensvoll zu ihm laufen darf, bedingungslos, und dass er mich auch bedingungslos liebt und in die Arme nimmt.
Das war also so ein Aha-Erlebnis, das dir praktisch vor Augen geführt hat, was das bedeuten kann, Kind zu sein.
Ja.
Und hat sich dann in der Folge auch dein Verständnis von dem Kind Gottes sein verändert?
Es war leicht, Gott im Herzen zu haben, und es war sehr erfüllend. Aber es hat sich ja auch nicht so viel sonst getan. Ich habe nicht investiert. Also ich habe nicht mehr investiert. Ich habe verdrängt, dass es vorher eine Krise gab und mir alles unter den Füßen weggezogen wurde und ich kein Fundament mehr hatte. Und dann war es so, der nächste Schicksalsschlag hat mich unvorbereitet getroffen, weil ich hatte nicht investiert. Und da war es dann so, ich war wieder trotzig, ich war wütend, ich war enttäuscht von Gott. Und da sagte eine sehr weise Frau zu mir, ja, ich habe den Eindruck, Sie müssen Ihre Identität als Kind Gottes noch annehmen. Und ich war total vor den Kopf gestoßen und dachte so, annehmen, ich habe es doch begriffen. Ich bin doch Kind Gottes, ich habe doch alle Antworten, ich weiß doch alles. Und das war für mich irgendwie schwierig, schwierig zu hören und schwierig zuzulassen und auch stehen zu lassen.
Und was bewegt dich dann, heute darüber zu predigen?
Mich bewegt, dass ich durch diesen Satz, dieses Du bist doch mein Kind, reicht dir das denn nicht, wieder eine Suchende geworden bin. Ich dachte nicht mehr, ich habe alle Antworten. Und ich will in der Erkenntnis wachsen. Und mir ist bewusst, dass das, was ich jetzt schon für mich gemerkt habe, dass das ein Stückwerk ist. Das ist nicht das, ich kann nicht fassen, was Gott alles für mich als Kind Gottes bereithält, aber ich kann versuchen, darin zu wachsen. Und das Stückwerk, was ich so erkannt habe und was mir sehr wichtig geworden ist, das habe ich euch heute mitgebracht.
Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich möchte am Anfang vor der Predigt noch für dich beten. Vater, ich danke dir für Dorit, ich danke dir dafür, wie du ihr schon begegnet bist und was du sie alles hast lernen und von dir erkennen lassen und welche Erfahrungen sie mit dir machen durfte. Ich danke dir, dass sie das heute mit uns teilen will, und ich bitte dich, dass du ihr die richtigen Worte dafür gibst, die uns erreichen, dass du durch sie zu uns sprichst und auch uns begegnest. Amen.
In die Mitte. Ich möchte meine Predigt unter die Frage stellen, du bist doch mein Kind, reicht dir das denn nicht? Der Predigttext dazu steht in Römer 8, in den Versen 14 bis 18. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Mir geht es so, ich liebe prägnante Aussagen von weisen Menschen. Und eine solche ist für mich die von Ernst Ferstl, das ist ein Schriftsteller. Und er sagt, die Kunst eines erfüllten Lebens ist die Kunst des Lassens. Es ist das Zulassen, das Weglassen und das Loslassen. Es geht für mich zuallererst darum, Gottes Liebe zuzulassen. Gott spricht dich und dich persönlich an, so wie auch in der Frage, du bist doch mein Kind. reichte das denn nicht? Es beginnt nicht mit Einwänden und Vorwürfen in der Art, aber du Mensch, also du müsstest doch schon längst mal begriffen haben und so weiter und so fort. Nein, es ist so, wie Gott es auch Lennart in seinem Taufvers zugesprochen hat. So sagt Gott auch zu dir in Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dazu heißt es in Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, in der Luther-Übersetzung. Oder auch in anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel der NGÜ, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, also lassen, zulassen, loslassen, weglassen, Kunst des Lassens, sind seine Söhne und Töchter. Es geht zuallererst darum, zuzulassen. Es geht nicht zuallererst darum, selber zu machen. Gott hat uns zuerst geliebt. Egal, in welcher Situation und in welchen Entscheidungen du dich vielleicht gerade befindest, lass es ganz zu, Gottes Kind zu sein. Öffne dein Herz für seine Liebe und seine Führung. Der nächste Wachstumsschritt im Leben als Kind Gottes ist das Weglassen. Nur wenn du dich von Gottes Liebe erfüllen lässt, weil du zulässt, bei ihm sicher geborgen bist, dann kannst du andere falsche Sicherheiten weglassen. Vielleicht ist es dein Job, deine Gesundheit, irgendwelche Versicherungen, vielleicht auch Egoismus oder immer harmonische Beziehungen, durch die du dich und deinen Raum absichern und schützen möchtest. Sie sind noch da, weil sie dir gewohnt sind und so auch Sicherheit, Beruhigung, ein Fundament versprechen. Aber Gottes Perspektive ist eine andere. Er sagt, du bist doch mein Kind, reicht dir das denn nicht? Gott will dich freisetzen. Er will dein Fundament sein, und zwar dein einziges. Alles andere ist Pfusch am Bau. Der Pfusch, der bindet deine Kraft, und anstatt dir Kraft zu geben, lass ihn weg, weglassen. Der dritte Wachstumsschritt als Kind Gottes ist das Loslassen. In Vers 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Du darfst Furcht, Sorge, Abhängigkeiten und Gewohnheiten, die bei dir vielleicht auch das Ruder, die Steuerung übernommen haben, loslassen, weil du in der Beziehung zu deinem Vater Vertrauen und Halt erleben kannst. Kennst du die Geschichte, wie man einen Affen fangen kann? Du nimmst eine Banane, tust sie in eine Box weg und diese Box hat nur eine sehr kleine Öffnung. Der Affe, der kann gerade durch die Öffnung hineingreifen, um die Banane zu nehmen, aber die Öffnung ist zu klein, als dass er die Hand und die Banane rausziehen kann. Und weil der Affe die Banane auch nicht mehr loslassen will, kann er sich nicht vom Fleck bewegen und ist gefangen, obwohl er einfach nur loslassen müsste. Vielleicht bist du jetzt der Meinung, dass das Bild für dich nicht passt, weil Angst und Furcht und schlechte Gewohnheiten ja dich festhalten. Das ist keine leckere so Banane, die du gerne hättest, die du deswegen nicht loslassen möchtest. Du hast vielleicht vielmehr das Gefühl, davon festgehalten zu werden und dem auch ausgeliefert zu sein. Aber das bist du nicht, wenn du zu Gott gehörst. Ja, Angst und Furcht, Abhängigkeiten können dich gefangen nehmen und können dein Leben umklammern. Und ich kenne solche Gefühle. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie mich nicht nur zu umklammern zu versuchen, sondern dass ich ihnen aus Nachlässigkeit erlaubt habe und dass ich sogar selbst mich daran geklammert habe. Auch du kannst an Angst und Furcht und Abhängigkeiten klammern. Es sind Mechanismen, mit denen du kurzfristig, ganz in die kurze Sicht, unangenehme Gefühle und Erlebnisse, zum Beispiel ein Konfliktgespräch, vermeidest. Kurzfristig gibt es dir ein besseres Gefühl, eine Erleichterung, und daher ist es attraktiv. Es ist eine Banane. Langfristig wirst du dadurch aber geknechtet und immer enger eingewickelt. Der Affe in dem Käfig konzentriert sich nur noch auf die Banane und er sieht nicht mehr die ganze Freiheit um ihn herum. Dein Radius wird immer enger. Das und noch vieles mehr ist der Geist der Knechtschaft, von dem Vers 15 spricht. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Es ist der Geist der Kindschaft, durch den der Psalmist im Psalm 31, 8 bis 9, mitten in der Bedrängnis, sagt, dass er sich freut und fröhlich ist, dass Gott seine Füße auf weiten Raum stellt, in die Freiheit. Erst wenn du dich traust, das Denken, dass du ausgeliefert wärst, loszulassen und das Gefühl aushalten lernst, gefühlt nichts in der Hand zu haben, dann ist Platz für Gottes Liebe und weiten Raum. Letztlich ist es Gottes Gnade, die daraus einen positiven und sich verstärkenden Wachstumsprozess macht. Denn Gott möchte deine leeren Hände, die du, weil du ja losgelassen hast, erneut füllen, aber nicht gegen deinen Willen. Am Anfang steht Gottes Gnade, der uns überhaupt Zugang zu Gottes Liebe ermöglicht. Der Kreislauf wird am Laufen gehalten durch Gottes Geist, den er uns als Motor schenkt. Und Gott lädt uns aus Liebe auch am Ende unserer Tage ein, zu ihm zu kommen. Aber es braucht deine Entscheidung, ihn wirken zu lassen, dich antreiben zu lassen, selber Schritte zu gehen. Was mich ja lange Zeit daran gehindert hat, offen zu werden für Gottes Vorstellung von meinem Kind Gottes sein, auch als Erwachsener, ist, dass ich ein sehr kuscheliges Bild davon hatte. Es war also dieses, ich sitze auf seinem Schoß, er streichelt mir über die Haare, er sagt mir liebe Worte und das ist wichtig, das ist richtig. Aber es geht ja noch weiter. In der ersten Hälfte von Vers 17 heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir aber Erben Gottes sind und Miterben Christi, so gehören wir zu seinem Reich. Wir sind sein. Wir erben auch den andauernden Kampf gegen den Teufel und seine Mächte. Und teilweise tobt dieser Kampf regelrecht in unseren Herzen, denn es geht um unser Herz. Mir ist dabei eines sehr wichtig geworden. Du bist unzerstörbar sein. Du bist doch mein Kind. Reicht dir das denn nicht? So wie Gott in Johannes 10, Vers 28 sagt, dass niemand dich aus seiner Hand reißen wird. Wenn du sein wirst, hat alles andere keine Macht mehr über dich. Du stehst zwar mitten im Kampf, aber in Gottes Macht. Und er ist mächtiger als alles andere. Weiter geht es in Vers 17. Da wir ja leiden. Fällt dir da etwas auf? Also ich suche vergeblich das Hintertürchen. Wo ist das, falls ihr mal leidet? Wo ist das, die wir eventuell mit ihm leiden? Das gibt es schlicht und einfach nicht. Gott ist da, wie so oft, sehr klar. Es ist nicht die Frage, ob du Leid erleben wirst. Es ist nur eine Frage, wann. Deswegen sind mir Krisen so wichtig geworden. Im Griechischen bedeutet Krise so viel wie Meinung, Beurteilung, Entscheidung, manchmal oder später auch als Zuspitzung verwendet. Es ist ein Wendepunkt. Alles spitzt sich zu und dein Leben wird eine Wendung nehmen. Auf den Punkt bringt es das chinesische Zeichen für Krise. Denn es wird eine Wendung nehmen, gleichermaßen als Gefahr oder als Chance. In einer Krise gibt es eine klare Richtungsentscheidung. Es gibt kein Kuddelmuddel, kein Wischiwaschi und auch kein Laberababer durch eine Krise hindurch. Bitte versteht mich nicht falsch. Krisen wünsche auch ich mir nicht. Aber mittlerweile schätze ich sie als Wendepunkt. Sie haben eine Chance, nämlich die Chance, dich gerade durch viel Kampf und Leid zum Wachstum in Christus zu führen. Das ist Sport, das ist Aufbau geistlicher Muskeln. Du machst vielleicht auch eine Sportart. Immer, wenn du eine Sportart ernsthaft ausüben willst, kommst du um ein anhaltendes Training und Muskelkater nicht herum. Und wenn du etwas Neues trainierst, ist der Muskelkater besonders heftig. Also ich liebe Pferde, habt ihr ja schon gehört. Und ich bin jetzt seit längerem mal wieder so richtig ernsthaft im Training geritten. Und glaubt mir, ich habe immer noch das Gefühl, wie so ein Seemann an Land zu laufen, schwankend, langsam und schmerzhaft. Es ist kein wundervolles Gefühl. Ein wundervolles Gefühl ist anders. Genauso ist es, wenn du ernsthaft beginnst, deine geistlichen Muskeln eventuell auch wieder neu zu trainieren. Krisen zwingen dich zu einer Wahl. Du könntest passiv werden und immer weniger oder keine geistlichen Muskeln einsetzen. Du könntest bei gewohntem Stehen bleiben oder auch ganz aufhören. Oder du entscheidest dich aktiv für Gott, ziehst seine Waffenrüstung an und nimmst die Krise für dich als ein Training deiner geistlichen Muskeln. Du baust geistliche Muskeln auf, indem du mit Gott bis in den Schmerz, bis in den Muskelkater hineingehst und Kraft und Ausdauer gewinnst. Indem du dich auf Gott und seine Macht berufst. Indem du bei Zweifeln mit Gott ringst, bei Trauer ihm dein Leid klagst und dich vor allem immer wieder neu in deine Identität als Kind Gottes stellst und bekennst, ja, ich bin ein Kind Gottes. Yes, I am a child of God. Paulus selbst beschreibt Krisen als Chance für den Aufbau von geistlichen Muskeln sehr, sehr anschaulich. In Römer 5, Verse 3 bis 5, wenn er sagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Was ich in Krisen so tröstend finde, ist das Ende von Vers 17 und der Vers 18. Denn damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich finde, das ist erstmal ein Brett. Dieser Zeit Leiden fallen nicht ins Gewicht. Also, falls du diese Sicht in einem schweren Lebensabschnitt überhaupt zulassen kannst, dann braucht das viel Vertrauen, viel Mut. Denn Leid kann so schwer wiegen. Trotzdem steckt da auf den zweiten Blick viel Hoffnung drin. Es geht um dieser Zeit Leiden. Diese Zeit, deine Zeit des Leidens, der Schmerzen, des Verlusts, der Ängste, der Schuld, des Scheiterns und des Zerbruchs und noch so viele mehr, sie ist begrenzt. Dein Leid wird ein Ende haben. Gott hat ihm ein Ende gesetzt in Christi Tod und Auferstehung. Ich persönlich, ich liebe Ostern mehr als jedes andere christliche Fest, aber dieses Jahr hat es mich geflasht. Ich kam im Worship zu Gott, in dem Wissen, dass eine junge und liebe Verwandte gerade im Krankenhaus notoperiert wurde, in sehr kritischem Zustand, und ich nicht wusste, ob ich sie je wiedersehe. Und ich stand dort vor Gott, und ganz ehrlich, das Wasser lief mir mein Gesicht runter. Und ich durfte mich trotzdem bewusst in seine Auferstehungskraft stellen. Lieder wie Mein Gott ist größer haben mir dabei unheimlich geholfen. Und Gott hat mein Herz mit seiner Freude und seiner Gewissheit gefüllt. Und ich durfte schon zu diesem Zeitpunkt mitten im Kampf seinen Sieg über dieses Leid preisen und seinen Frieden spüren, dass er alles zu seinem Ziel führen wird. Die Situation war die gleiche, aber diese Perspektive, sie hat alles verändert. Es ist diese Ewigkeitsperspektive, mit der Gott dir aus seiner Gnade selbst im Leid Frieden, Leichtigkeit, Freiheit und Freude als Geschenk erfahrbar machen kann. Gottes Reich ist schon angebrochen. Hier mitten unter uns. So heißt es in Lukas 17, Vers 21, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist es, was ich an den Taufen und auch den Taufzeugnissen vom letzten Sonntag für mich so besonders wertvoll gefunden habe. Diese Ewigkeitsperspektive ist der Hinweis darauf, auf das, was kommen wird, auch wenn wir es noch unscharf sehen. Wir bräuchten eine Brille, wir sehen es unscharf. Es heißt zu glauben und zu vertrauen, dass Gott dir auch schon jetzt seine Herrlichkeit offenbaren kann. Aber was bedeutet es sich jetzt nun für dich als Erwachsener, nicht mehr als Kind, als Erwachsener, ganz konkret, dass du Gottes Kind bist? Zuallererst bist du geliebt, errettet, gehörst zu Gott. Okay, klar, Haken dahinter. Das ist der erste Teil des Satzes, du bist doch mein Kind. Und dabei könnten wir jetzt eigentlich stehen bleiben. Aber der Satz geht noch weiter. Reicht dir das denn nicht? Reicht es? Ist es nicht heutzutage so, dass du nie genug haben kannst? Ich meine, woher willst du schon wissen, ob etwas reicht? Vielleicht nimmst du noch ein bisschen mehr mit, nur so zur Sicherheit. Vielleicht hast du auch schon Formulierungen aus Bibelversen gehört, so wie Leben in der ganzen Fülle oder Gottes Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich persönlich habe mich damit lange schwer getan. Reichtum bestand für mich eher so aus Goldstücken auf einem Haufen, vielleicht einem Dagobert Duck in seinem Tresor Und selbst der war zwar reich, aber hatte bekanntlich nie genug. Aber durch diese Frage, dieses reicht dir das denn nicht, ist mir mittlerweile ein anderes Bild begegnet. Es geht nicht um Reichtum, es geht um Reichtum. Das äußert sich vielfach. Die Verse 15 und 16 sagen uns klar, dass wir den Geist der Kindschaft empfangen und dass der Geist selbst unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist der Reichtum Gottes. Gottes Gnade reicht, um Freiheit von Ängsten, Schuld und Zweifeln zu erleben. Reicht, um Erfüllung zu erleben. Denn wenn du Gottes Geist Raum gibst, so füllt er dich voll, zu Genüge aus. Und Gottes Geist reicht, um dir Gewissheit, Sicherheit über deine Identität als Kind Gottes zu geben. Das ist Reichtum. Das reicht, um frei zu sein. Es reicht, um erfüllt zu sein. Und es reicht, um gewiss zu sein. Du lebst also auch als Erwachsener bewusst in Gottes Reichtum. Als Kind Gottes hast du ihn zum Vater. Aber trotzdem warst und bleibst du ja auch noch als Erwachsener das Kind deiner Eltern, oder nicht? Wie ist deine Beziehung zu deinen irdischen Eltern? Vielleicht hast du gute Kindheitserfahrungen gemacht, ein tolles Elternhaus, vielleicht aber auch einige schlechte. Vielleicht denkst du manchmal so etwas wie, ich bin immer zu kurz gekommen. Meine Erfolge wurden nie gelobt. Alles, was unangenehm war, ja das wurde mir zugeschoben. Kennst du das? So viel Schaden kann entstehen durch prägende Erlebnisse, durch diese Sätze, die sich schon als Kind in dir festfressen können. Es sind Lügen, die uns allen irgendwann begegnen. Und jetzt könntest du dahergehen und könntest den Spieß umdrehen und deinen Eltern die Schuld an deinen schlechten Erfahrungen geben. Ihr habt mich immer benachteiligt. Nie habt ihr einen Blick für meinen Erfolg gehabt. Ihr habt mir immer die Drecksaufgaben gegeben. Und dieses Spiel könnten wir jetzt noch Stunden und Stunden und Stunden gemeinsam spielen. Aber heilt es etwas? Macht es dich frei? Nein. Ja, es ist wichtig, zentrale Zusammenhänge zu begreifen. Auch mal in die Kindheit zu schauen. Zu schauen, woher du kommst. Es ist wichtig, bei zentralen Erlebnissen deine Sicht jetzt als Erwachsener zu vertreten und ein klärendes Gespräch zu suchen. Manches war vielleicht nicht in Ordnung und will beim Namen genannt werden. Aber hinter allen Verletzungen und Vorwürfen steht doch auch dein Hunger nach Eltern, die vollkommen sind, die deine Bedürfnisse intuitiv immer kennen, dich immer lieben und sehen und die dir gegenüber nie Fehler machen und nie schlechte Tage haben. Das ist der Hunger nach Gott, nach seiner umfassenden und fehlerlosen Vaterliebe. Der Hunger nach deinem Elternhaus in Ewigkeit, den Gott dir ins Herz gelegt hat. Und das ist gut so. Du hast ein himmlisches Elternhaus. Du bist ein geliebtes Kind. Du hast ein Zuhause, das vollkommen heile ist. Und einen Vater, der fehlerlos ist und umfassend heilen kann. Aber das ist nichts, was deine irdischen Eltern leisten könnten. Sie sind Eltern auf Zeit. Du bist ihnen als ihr Kind für eine begrenzte Zeit anvertraut worden. Deine Eltern sind auch nur Menschen. Sie sind so wie du, Sünder, die auf Erlösung angewiesen sind, die Fehler gemacht haben, die Fehler machen und die Fehler machen werden. So wie es in Römer 3, Vers 23 heißt, sie sind allesamt Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Irdische Eltern-Kind-Beziehungen brauchen Heilung. Der springende Punkt dabei aber ist nicht deine Eltern, die Schuld, die Verletzung. Der springende Punkt dabei ist dein Umzug. Du darfst dein Zuhause bei Gott verankern. Du darfst alles mitnehmen. Den ganzen Krempel, alle Last, alle Freude, alle Sorgen, Ängste, was du sonst noch hast, mitnehmen und von deinem irdischen Elternhaus ausziehen. Und du darfst in Gottes Elternhaus einziehen. Du musst nicht mehr deine alten Verletzungen, deine alten Rechte hochhalten, damit du von deinen Eltern etwas bekommst, eine Wiedergutmachung. Erwachsenes Kind Gottes zu sein bedeutet auch, dass Gott dir gebietet, deine eigenen Eltern weiterhin zu ehren. Alter Groll und alte Wunden stehen dir dabei im Weg. Erst wenn du ganz bei Gott eingezogen bist, wirst du heile, wirst du frei, auch deinen irdischen Eltern die Verletzungen zu vergeben, die dir in deiner Kindheit entstanden sind. Aus Gottes Reichtum heraus, aus Gottes Reichtum heraus, kannst du auch deine Eltern freisprechen und dir dabei aus Matthäus 6, Vers 14 dazu sagen lassen, dass, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Das alles sind Schritte des Erwachsenwerdens als Kind Gottes. Wir wollen gemeinsam für ein paar Minuten vor Gott in die Stille gehen. Und ich lade dich ein, im anschließenden Lied No Longer Slaves bewusst persönlich deinem Gott zu antworten: Yes, I am a child of God. Denn es geht um dich, es geht um dein Herz. Wenn Gott dir die Frage stellt, du bist doch mein Kind, reicht dir das denn nicht? Amen.